eine Allergenimmuntherapie kann sowohl verhindern, dass sich die Allergie auf andere Organsysteme ausweitet, als auch verhindern, dass ich im Laufe meines Lebens immer mehr Dinge allergisch erkenne und auf immer mehr Dinge allergisch reagiere. Und das sollte eigentlich die größte Motivation sein.
O-Ton Allgemeinmedizin, der Podcast für alle, die sich für hausärztliche Themen interessieren.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von O-Ton Allgemeinmedizin. Mein Name ist Stefanie Menzel, ich bin Redakteurin bei Medical Tribune. Mit dabei ist meine Kollegin, Frau Dr. Anja Braunbart. Hallo Anja.
Hallo Stefanie.
Unser Thema heute ist der Heuschnupfen, genauer genommen die Pollenallergie. Als Gast bei uns ist Herr Professor Ludger Klimek. Er ist Leiter des Allergiezentrums in Wiesbaden und Präsident des Allergologenverbandes und Herausgeber einer Reihe von Fachbüchern zum Thema Allergologie. Herr Professor Klimek, schön, dass Sie dabei sind.
Ja, ich freue mich auch. Liebe Frau Menzel, liebe Frau Braunwart, ich freue mich auf ein gutes Gespräch.
Wunderbar, dann können wir starten. In Deutschland gibt es rund 20 Millionen Pollenallergiker. Die Lebenszeitprävalenz für Erwachsene beträgt ca. 15%, Tendenz steigend. Warum nehmen diese Patientenzahlen eigentlich stetig zu?
Ja, nun, um ganz ehrlich zu sein, könnte man damit den nächsten Nobelpreis gewinnen, wenn man das wirklich herausfinden würde. Wir haben aber eine Reihe von Annahmen, die wahrscheinlich mehr oder weniger zutreffen. Und eine Annahme davon ist, dass unser Immunsystem zu wenig beschäftigt wird. Das kann man eigentlich relativ pauschal sagen. Viele Mikroben, mit denen wir uns in Lehmhütten oder auf dem Bauernhof im Stall noch auseinandersetzen mussten, sind aus unserem Leben heute verschwunden. Wir leben sehr steril, auf Deutsch gesagt, und dadurch fehlt wahrscheinlich sehr vieles von einem toleranzinduzierenden Immuntraining. Und das ist offensichtlich sehr, sehr wichtig für unser Immunsystem, um solche Fehlreaktionen wie Allergien zu vermeiden.
Welche weiteren Faktoren gibt es, die gesichert die Entwicklung einer Pollenallergie stimulieren?
Nun, es gibt eine ganze Reihe von Faktoren, die dazukommen. Einige von denen sind externer Natur und da ploppt ja das Thema Klimawandel auch immer bei Allergien auf. Das ist sicherlich richtig so. Wir haben einfach heute es mit einer höheren Anzahl von Pollen zu tun, die in der Luft sind. Wir haben es auch mit mehr und auch neuen Pollen zu tun, die sehr aggressiv sind und Allergien auslösen, die wir bei uns hier in Deutschland vor 50 Jahren oder sogar vor 20 Jahren noch nicht kannten. Da sind also Neophyten dazugekommen, die Allergien auslösen. Auch das ist eindeutig. Aber nochmal, wir haben es auch mit endogenen Faktoren zu tun, die uns unser Immunsystem selbst betrifft, auch wenn die natürlich auch immer wieder von außen beeinflusst werden. Auch da spielen Immunreaktionen am Epithel eine Rolle, also an den Schleimhäuten der Nase, der Lunge, der Nasennebenhöhlen, auch des Darms. Und die haben natürlich auch viel damit zu tun, dass wir wiederum hier mit einem Mikrobiom interagieren. Dieses Mikrobiom wird aber auch durch unsere Ernährung beeinflusst, und zwar sehr negativ beeinflusst. Und das ist dann auch wieder ein weiterer Faktor, der zur Allergieentstehung beiträgt. Das heißt also, unsere Lebensweise allgemein so in der westlichen Welt ist nicht gerade zuträglich. Und das sehen wir zurzeit auch sehr stark in den asiatischen Ländern, auch in den afrikanischen Ländern, wo ja ein Wandel hin zu unserer Lebensweise stattfindet, also Verstädterung, Änderung der Ernährung.
Ja, das Stichwort Lebensmittel, Professor Klimek, da gibt es ja nun auch einige Kreuzallergien bei Pollenallergikern. Nehmen die denn auch zu? Also gibt es zunehmend Lebensmittel, auf die die Menschen allergisch reagieren?
Tatsächlich ist es so, dass das sogar noch stärker zunimmt als die Zahl der Pollenallergiker. Warum? Weil neben der reinen Anzahl der Allergiker vor allen Dingen die Zahl der polysensibilisierten, der vielfach sensibilisierten Allergiker zunimmt. Das heißt also, als ich mit der Allergologie begonnen habe, vor nunmehr immerhin 3 Jahrzehnten, da haben wir eigentlich überwiegend Patienten gesehen, die auf 1, 2 Dinge allergisch sind. Wenn dann mal jemand kam, der 10 Allergien oder 15 Allergien hat, dann war das der berühmte Fall, den man mit in die Vorlesung genommen hat. Heute ist es fast umgekehrt. Wenn wir heute Studien durchführen, für die wir die sogenannten Monosensibilisierten suchen, also Patienten, die nur auf Birke oder Gräser allergisch sind, dann ist es fast schwierig, die zu finden. Heute reagieren die meisten Patienten auf viele verschiedene Allergene und das bedingt natürlich, dass dann darunter auch viele Kreuzallergene sind, die das Immunsystem eben auch in Nahrungsmitteln erkennt. Und somit kommt es eben, dass diese Art von Nahrungsmittelallergien erheblich zugenommen hat und, wie gesagt, wesentlich schneller zugenommen hat als die Pollenallergien selbst.
Gibt es da bestimmte Nahrungsmittel auch, die auf dem Vormarsch sind?
Also was solche kreuzsensibilisierende Nahrungsmittel angeht, sind das leider sehr viele gesunde Nahrungsmittel. Das heißt also, das ist im Groben gesagt Kernobst von Äpfeln über Pfirsiche und vieles andere. Das ist teilweise aber auch Nahrungsmittel wie Sellerie und andere, die man vielleicht nicht so leicht in Verbindung bringt mit einer Allergie und einer kreuzsensibilisierenden Allergie. Und dann kommen wir auch zu Nahrungsmitteln, die heute gerade unter dem Aspekt der veganen Ernährung, also Umstellung von Ernährungsweisen, in den Fokus geraten sind. Als Beispiel möchte ich hier zum Beispiel Soja nennen, was ja häufig eingesetzt wird, auch als Fleischersatz oder in anderen Produkten. Und da ist zwar nicht die kreuzsensibilisierende Allergie auf Soja, sondern eine direkte Allergie das häufigste. Aber hier haben wir sehr stark steigende Zahlen und das ist eindeutig auch mit dem steigenden Konsum assoziiert.
Gibt es denn bei diesen, ich sag mal, neueren Nahrungsmitteln, die da aufgetaucht sind, auch so Dinge, wie man es beim Apfel ja öfter mal hat, dass man sagt, gekocht wird es vertragen oder püriert wird es vertragen, aber nicht in Reinform? Also können die Betroffenen sich damit auch etwas behelfen?
Nun, absolut. Das ist definitiv der Fall. Und vielleicht können wir an dieser Stelle einen kleinen Exkurs machen, warum das eigentlich so ist. Das hängt natürlich mit der Molekülstruktur der auslösenden Allergene zusammen. Es gibt bei den allergieauslösenden Proteinen oder Glykoproteinen ja häufig sehr, sehr große Proteine, die an irgendeiner Stelle ein Epitop haben, was erkannt wird, also eine Struktur, die dann nach dem Schlüssel-Schloss-Prinzip beispielsweise von einem IgE-Antikörper des Patienten erkannt wird oder von einer T-Zelle, also einem T-Lymphozyten, und dann zu einer Immunantwort führt. Nun, wenn ich dieses große Molekül jetzt beispielsweise durch Erhitzen oder auch teilweise durch Säure, also auch durch Magensäure oder durch andere Bearbeitung beim Kochen verändere, dann hat der Patient das Glück, dass er es nicht mehr erkennt und dann in roher Form nicht verträgt, aber in bearbeiteter Form, also in der Regel erhitzter Form, verträgt er es. Es gibt aber eben leider andere Allergene, die sind so stabil, dass denen Hitzeeinwirkungen nichts ausmacht. Und da ist für uns immer das klassische Beispiel, sind die Nüsse, also beispielsweise Haselnüsse, Erdnüsse und andere, die wir ja häufig in gerösteter Form zu uns nehmen, wo es sehr schön wäre, wenn die durch Erhitzen zerstört würden. Diesen Gefallen tun sie den Patienten leider nicht. Diese allergene Strukturen sind oft so stabil, dass sie also das Rösten problemlos überstehen und dann noch genauso allergen sind.
Gut, bevor jetzt die Patienten natürlich wissen, was sie weglassen sollen oder wovor sie sich hüten sollten, müssen sie ja erstmal rausbekommen, wogegen sie eigentlich allergisch sind. Was kann denn ein Hausarzt machen, wenn jetzt ein Patient vor ihm sitzt mit typischen Symptomen und vielleicht auch schon in der Anamnese so einen kleinen Verdacht hat, was es sein könnte? Was kann der Hausarzt dann an Tests machen?
Ja, auf jeden Fall kann er etwas machen und ich denke auch, er sollte etwas machen. Dieses Thema ist so wichtig und wir hatten es ja in der Anmoderation schon gesagt, es gibt so viele Patienten, dass es ganz wichtig ist, dass sich die hausärztlichen Kolleginnen und Kollegen damit beschäftigen. Ich würde empfehlen, die hausärztliche Diagnostik nicht zu kompliziert und nicht zu umfassend zu machen, aber standardisiert und so, dass sich die hausärztlichen Kollegen einen Test zusammenstellen, der dann bei diesen Patienten gemacht werden kann. Und da gilt ganz klar das Motto, Häufiges ist häufig und Seltenes ist selten. Das heißt also, ein Test, der die häufigsten Inhalationsallergene zumindest in Deutschland enthält, der ist wahrscheinlich der mit geringstem Aufwand die meisten Patienten erkennen kann. Das sind die frühblühenden Baumpollen, also Birke, Erle, Hasel. Das sollte zumindest ein Süßgras sein. Das kann auch eine Gräsermischung oder zum Beispiel das Süßgras Wiesenschwingel oder Lischgras sein. Es sollte Beifuß darunter sein. Und es sollten die häufigsten Hausstaubmilben, die schönen Namen Dermatophagoidus pteronicinus und Dermatophagoidus farinae tragen, diese sollten enthalten sein, erkennen dann die häufigsten dieser Inhalationsallergene. Und wenn es darüber hinausgeht, dass der Patient also bestimmte Allergene verdächtigt oder sogar schon Reaktionen beobachtet hat, dann kann man das natürlich ergänzend anwenden oder eben man verweist an einen Allergologen oder ein allergologisches Zentrum.
Jetzt meinen Sie wahrscheinlich die Pricktestung, die Hauttestung, die der Hausarzt als erstes mal macht gegen die gängigsten Allergene.
Ganz genau. Unser deutsches System im zumindest GKV-Bereich ist ja so aufgebaut, dass streng genommen ein Pricktest, ein Hauttest immer zunächst vorgeschrieben ist, auch aus Kostengründen, bevor dann eine Labordiagnostik, also der Nachweis von IgE, erfolgen kann und erfolgen sollte und somit dann natürlich auch bezahlt wird. Es gibt hier aber Ausnahmen von der Regel, das heißt bei Kindern unter 12 Jahren, bei Patienten, bei denen kein Hauttest durchgeführt werden kann, weil sie beispielsweise auch eine starke Neurodermitis haben oder andere Hauterkrankungen. In diesen Fällen kann dann auch das Labor und die Labordiagnostik direkt gemacht werden.
Wann sollte der Hausarzt also zum Facharzt überweisen für die speziellere Testung? Und was ist mit besonderen komplexen Situationen, wenn der Patient direkt sagt, der hat so ein bisschen Asthma auch? Was kann der Facharzt dann machen, wenn der letztlich zu ihm kommt?
Tja, ich denke, dass die Situationen, die relativ komplex sind und auch bei uns teilweise tagelange Untersuchungen erfordern, also zumindest mehrere aufeinanderfolgende Diagnoseschritte erfordern. Das sind definitiv immer die Fälle, die sehr, sehr komplex sind. Das heißt, wenn jemand nicht nur sagt, ich habe im Frühjahr Heuschnupfen, sondern, wie Sie schon angedeutet haben, der oder diejenige dann auch das ganze Jahr über eine asthmaähnliche Symptomatik hat, vielleicht zusätzlich noch auf einige Nahrungsmittel reagiert, dann kann das schon ein sehr komplexer Fall werden, den man auch gründlich diagnostizieren sollte, dann denke ich, ist eine Überweisung zum Facharzt unbedingt sinnvoll und notwendig. Gleichzeitig sind das die Patienten, die keine klaren Angaben machen können. Das ist in dem Fall wirklich häufig so, dass die Patienten das nicht unbedingt deswegen machen, weil sie sich nicht richtig beobachten, sondern weil Situationen einfach wechseln. Das heißt, ein Patient sagt eigentlich, normalerweise habe ich meine Beschwerden hauptsächlich im Frühjahr, aber dieses Jahr ging es jetzt bis in den September hinein. Ich bin auch im Winter dauernd erkältet, das war früher auch nicht so. Solche Situationen können dann tatsächlich auch eine Facharztüberweisung sehr sinnvoll machen, wenn die Angaben nicht so klar einem bestimmten Allergen zuzuordnen sind. Und dann benötigt der Facharzt auch eine speziellere Diagnostik. Ich hatte ja schon die molekulare Allergiediagnostik angesprochen. Es ist häufig dann auch notwendig, dass sogenannte Provokationstests gemacht werden an der Schleimhaut, meistens an der Nase. Und diese speziellen Testungen sind dann schon sehr, sehr aufwendig.
Jetzt haben Sie selber gerade schon angesprochen, es wäre auch noch eine Frage gewesen. Die molekulare Testung, bei der eben im Serum IgE-Antikörper gegen einzelne Allergenkomponenten getestet werden. Was bringt das?
Ja, was bringt das? Es bringt eigentlich die genaueste Art der Diagnostik und damit auch die exakteste Therapiemöglichkeit. Ich darf das nochmal am Beispiel der Kreuzallergene erläutern. Da ist es zum Beispiel so, wir hatten den Fall ja schon mit Apfel- und Birkenpollen oder beispielsweise Karotten. Und wenn wir jetzt erkennen, welches Allergen im Apfel und in der Karotte gleichermaßen die Allergie auslöst, dann können wir eben unsere Therapie, nämlich die Allergenimmuntherapie, wesentlich exakter ausrichten und damit eine auch in der Regel deutlich bessere Wirksamkeit erzielen. Bei anderen Patienten ist es so, dass wir eben nicht nur eins oder wenige Moleküle als Auslöser finden. Da finden wir tatsächlich dann auch unterschiedliche Moleküle und wir kennen auch sogenannte Risikomoleküle, die bei bestimmten Patienten bestimmte schwerwiegende Reaktionen hervorrufen. Und um jetzt mal einen Patientenfall zu schildern, der selbst letzte Woche bei uns war, war das eine junge Dame, die eigentlich ursprünglich auch wegen ihrem Heuschnupfen kam, dann aber auch sagte, dass sie vor einigen Monaten einmal eine ganz unklare Situation hatte, wo sie mit schwersten Krämpfen und Kreislaufproblemen in eine Notaufnahme eingeliefert wurde. Und da stellte sich eben heraus, dass sie neben ihrem Heuschnupfen und der kreuzreagierenden Nahrungsmittelallergie auch auf ein Risikoallergen der Erdnuss allergisch war und eben ohne, dass sie es wusste, in einem asiatischen Essen offensichtlich Erdnussbestandteile enthalten waren, auf die sie eben so stark reagiert hatte. Solche Dinge kann die molekulare Allergiediagnostik besser herausfinden als irgendein anderes Verfahren.
Professor Klimek, das haben wir natürlich einen schönen Exkurs in die gezielte Diagnostik gemacht, aber die Frage für den Hausarzt ist ja eigentlich, wohin überweist er denn? Zum Dermatologen, zum Hals-Nasen-Ohrenarzt, zum Pneumologen? Und wie gut klappt das denn eigentlich? Stichwort Terminproblematik.
Ja, das ist natürlich absolut ein großes Problem. Das ist mir auch bewusst. Und es gibt natürlich über Deutschland verteilt einige Allergiezentren, die das auch interdisziplinär bearbeiten und damit alle Themen bearbeiten. Aber ich muss auch selbst sagen, dass diese Zentren, auch wir bei uns hier in Wiesbaden, also gar nicht alle Patienten nehmen können. Trotzdem glaube ich, dass das für den Hausarzt in der Regel eine Leitsymptomatik gibt, weshalb die Patienten kommen. Viele kommen ja wegen Problemen mit den Atemwegen, also mit der Nase, Nasennebenhöhlen. Da wäre einfach tatsächlich der allergologisch erfahrene HNO-Arzt der Richtige. Bei asthmatischen Beschwerden gilt weiterhin möglichst zum Pneumologen, egal auch welche Form der Allergie dahinter steckt und Ähnliches eben bei dermatologischen Problemen, bei Neurodermitis, bei Urtikaria sind die dermatologischen Kolleginnen und Kollegen die besten Ansprechpartner. Es gibt definitiv in all diesen Facharztgruppen Terminprobleme. Die können wir jetzt auch in diesem Podcast hier nicht lösen. Das muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Aber ich denke, wenn Sie sich in Ihrer Umgebung vertrauensvolle Netzwerke aufbauen und die meisten Allgemeinmediziner haben das ja ohnehin, dann sind auch die fachärztlichen Kolleginnen und Kollegen sehr dankbar, wenn sie auf Dauer mit ihnen zusammenarbeiten können.
Wenn Sie so spezifisch testen oder vor allen Dingen auch wenn Sie provozieren, welche Risiken gibt es denn dabei? Also wie häufig erleben Sie denn anaphylaktische Reaktionen, die wirklich gefährlich werden bei den Patienten?
Also anaphylaktische Reaktionen, die wirklich gefährlich werden. Und ich darf jetzt hier auch mal Zahlen nennen, dass wir bei uns im Zentrum rund 40 bis 60 Provokationstests am Tag machen. Das ist also wirklich eine ganze Menge. Und dass wir wirklich mal starke Reaktionen sehen, kommt vielleicht zweimal, vielleicht dreimal im Jahr vor. Also vergleichsweise ist das dann doch sehr, sehr selten. Die Tests müssen aber natürlich immer so stattfinden, dass man bei jedem Patienten damit rechnet und darauf vorbereitet ist, eine solche Situation zu erleben und auch behandeln zu müssen. Wenn das gewährleistet ist, dann sehen wir eigentlich, dass sich diese Situationen immer sehr gut beherrschen lassen. Probleme mit der Anaphylaxie treten ja dann auf, wenn die Patienten nicht vorbereitet sind, kein Notfallset haben, das ja in der Regel bei einem Patienten einen Adrenalin-Autoinjektor beinhaltet und dann beispielsweise im Strandcafé von einer Wespe gestochen werden oder eben auch die Erdnuss essen, die dann zur Anaphylaxie führt. Und dann in der Situation kann es einfach zu lange dauern, bis der Notarzt vor Ort ist.
Kommen wir jetzt vielleicht mal zur Therapie. Zum Thema Heuschnupfen wird ja in der Apotheke schon einiges angeboten. Antihistaminika, abschwellende Tröpfchensprays bis hin zu Corticosteroiden. Was halten Sie von der Selbstmedikation? Wo hat die ihre Grenzen?
Von der Selbstmedikation halte ich sehr, sehr viel. Es ist sicherlich im Sinne des Patienten zu einer selbstständigen Therapie seiner Erkrankung sehr sinnvoll, dass auch entsprechende Medikamente zur Verfügung stehen. Das Problem, wie so häufig, ist die richtige Auswahl zu treffen, welche Medikamente in welcher Situation die richtigen sind. Wir erleben immer noch, dass viele Patienten beispielsweise mit Mastzellstabilisatoren, einigen älteren oralen Antihistaminika, also Antihistaminika in Tablettenform, schlecht behandelt sind und zu viele unerwünschte Wirkungen bekommen, Müdigkeit und Ähnliches bei trotzdem noch relativ stark vorhandenen Symptomen. Und da haben wir ja heute deutlich bessere Medikamente zur Verfügung, die wir dann vor allen Dingen natürlich bei schwer betroffenen Allergikern einsetzen können.
Die Selbstmedikation zielt ja auch in erster Linie auf eine symptomatische Behandlung. Welche Patienten brauchen denn jetzt eine richtige Therapie, sage ich mal? Also eine Allergen-Immuntherapie, von der man ja erhofft, dass sie immunmodulierend ist und somit auf die Dauer die Allergentoleranz hebt.
Diese Therapie brauchen Patienten oder sollten Patienten erhalten, die einfach über längere Zeiträume Allergien haben. Eigentlich kann man sagen, dass man nahezu jedem Patienten diese Therapie anbieten sollte, aus ethischen Gründen, weil es ja tatsächlich eine Behandlung ist, die ursächlich und grundsätzlich in den gestörten Immunmechanismus eingreift und im besten Falle diesen wieder nahezu normalisiert. Das heißt also, wir haben hier ein Verfahren, was aus einem Erkrankten einen wieder immungesunden machen kann. Und das sollte man natürlich eigentlich keinem Patienten vorenthalten. Es sei denn, er möchte es selbst nicht. Letzten Endes ist es aber immer eine längerfristige Therapie, die auch eine gute Therapieadhärenz über einen längeren Zeitraum beinhaltet. Und nur dann ist sie auch so wirksam, wenn sie wirklich diese immunologischen Verbesserungen und Veränderungen bewirkt.
Jetzt hatten Sie selber schon gesagt, Immuntherapie ist langwierig. Wie kann man die Patienten denn motivieren? Wie steht's mit den Erfolgsaussichten? Ist das zum Beispiel was, was man eben einem Patienten darlegen kann, dass man sagt, wenn du die Therapie durchhältst, hast du so und so viel Prozent. Wenn du keine Therapie machst, was passiert dann?
Nun ja, kommen wir zum Ersten. Da ist es tatsächlich so, dass wir aus den heute ja immer bedeutsamer werdenden Real-World-Evidence-Studien, wo wir also in der Versorgungssituation Untersuchungen machen, da haben wir tatsächlich Verbesserungen regelmäßig von über 80% dieser behandelten Patienten, was Symptomverbesserungen angeht, was verminderten Medikationsgebrauch angeht und andere Parameter. Ich sehe tatsächlich Ihren zweiten Teil Ihrer Frage viel bedeutsamer hinsichtlich der Überlegung, wie kann ich den Patienten motivieren oder wie kann ich auch mich als Arzt motivieren? Denn wir wissen ja als weiteres nicht nur, dass Allergien zunehmen und immer mehr Patienten allergisch werden. Wir wissen auch, dass ein Patient, der einmal eine Allergie hat, also eine Sensibilisierung entwickelt hat, dass der im Laufe der Zeit auf immer mehr Dinge allergisch wird und dazu kommt, dass sich die betroffenen Organsysteme bei diesem Patienten mit hoher Wahrscheinlichkeit ausweiten werden. Das wurde ja ursprünglich mal beschrieben als Etagenwechsel, wo man also gesagt hat, ein Patient, der mit Heuschnupfen beginnt, der hat ein Risiko von rund 70%, dass er im Laufe seines Lebens dann auch ein Asthma entwickelt. Heute weiß man, dass es wesentlich komplexer ist und dass es eigentlich generell um eine Ausweitung der Organsysteme geht, egal ob jemand jetzt mit Heuschnupfen beginnt oder ein Kind sogar schon mit Asthma oder Neurodermitis beginnt, kommt es zu solchen Ausweitungen. Und jetzt die motivierende Information für die Patienten: Eine Allergenimmuntherapie kann sowohl verhindern, dass sich die Allergie auf andere Organsysteme ausweitet, als auch verhindern, dass ich im Laufe meines Lebens immer mehr Dinge allergisch erkenne und auf immer mehr Dinge allergisch reagiere. Und das sollte in meinen Augen die größte Motivation sein, weil das ja ein echter prophylaktischer Aspekt ist, bei dem Patienten tatsächlich sagen können, ich kann meine jetzige Erkrankung verringern oder im besten Fall sogar wieder wegbekommen. Ich kann aber auch zukünftige Ausweitungen und zukünftige Erkrankungen verhindern.
Und sehen Sie da Unterschiede zwischen der sublingualen Therapie, also einer Tablette, die man jetzt unter die Zunge legt oder einnimmt und mit nach Hause nimmt, oder eben der Spritzentherapie, die nur beim Arzt möglich ist? Gibt es da Unterschiede hinsichtlich der Erfolgsaussichten, dass sich dann eben die Allergie so ein bisschen legt, Unterschiede zwischen Gräsern und Bäumen oder sonstigen Allergieformen?
Ja, also es gibt tatsächlich Unterschiede, die sind aber gar nicht so einfach festzumachen an der Applikationsform, also Sublingualtablette oder Spritze oder Sublingualtropfen. Die sind viel mehr auf die einzelnen Produkte zurückzuführen. Und das würde jetzt sehr komplex werden, wenn wir die alle besprechen würden, weil da gibt es natürlich eine ganze Vielzahl von unterschiedlichen Ansätzen, die auch in unterschiedlicher Weise zu immunstimulierenden Reaktionen führen. Aber was ich klar sagen kann, ist, dass allein die Frage, mache ich das jetzt mit einer Sublingualtablette oder einer Spritze, definitiv nicht schwarz-weiß beantwortet werden kann, ob das eine oder das andere für den individuellen Patienten richtig und besser geeignet ist. Es gibt bei beiden Produktarten oder bei beiden Applikationsarten sehr gut getestete Produkte, sogenannte Therapieallergene werden die ja bezeichnet. Und es gibt welche, die relativ schlecht untersucht sind. Deswegen muss man da wirklich im Einzelfall das auf den Patienten sozusagen beziehen und dem das Bestmögliche anbieten.
Professor Klimek, Sie haben nun über die Motivation für die Patienten ja schon sehr viel Positives gesagt. Dennoch ist eine Immuntherapie ein sehr langwieriges Geschehen. Bleiben die Patienten denn bei der Stange? Wie steht es um die Adhärenz?
Ja, da sprechen Sie einen ganz, ganz wichtigen Punkt an, liebe Frau Braunwart. Es ist tatsächlich so, dass wir sagen müssen, dass die echten Chancen und Möglichkeiten der Therapie leider bei vielen Patienten gar nicht ausgeschöpft werden. Viele Patienten, und das sind leider bei den sublingualen Therapien etwas mehr als bei den Spritzentherapien, haben teilweise, weil sie vielleicht auch schon zu früh einen Erfolg merken, teilweise aber, weil sie einfach dann doch so wie mit den Neujahrsvorsätzen das nicht lange durchhalten, führen sie diese Therapie, die ja häufig und in der Regel so um die 3 Jahre andauern sollte, dann oft eben nur einige Monate durch, 1 Jahr oder nur ein halbes Jahr. Und dann kann man natürlich auch nicht alle Vorteile und alle Therapieeffekte erwarten. Motivation spielt hier eine große Rolle. Und hier versuchen wir auch als Allergologenverband mit modernen Tools, also mit Patienten-Apps, mit Erinnerungsfunktionen über Smartphones und Ähnliches, den Patienten ja Erinnerungen zu geben, die Motivation zu erhöhen, aber auch den Kontakt zwischen Arzt und Patient zu verbessern.
Gibt es denn Ansätze für kürzere Therapieformen?
Es gibt schon geraume Zeit Ansätze für verkürzte Therapieformen, vor allen Dingen die sogenannten präsaisonalen Immuntherapien, bei denen dann zwar auch in der Regel über 3 Jahre eine Therapie durchgeführt werden muss, diese aber häufig nur aus 4 bis 6 Spritzen vor Beginn einer Saison besteht, was möglich ist durch eine spezielle Aufbereitung dieser Therapieallergene und auch teilweise spezielle Adjuvantien, also Therapieverstärker, Wirksamkeitsimmunverstärker, die hier verwendet werden. Für diese Therapien ist aber das letzte Wort noch nicht gesprochen, was den Wirksamkeitsnachweis angeht, ob sie tatsächlich gleichwertig sind zu diesen aufwendigeren Therapien.
Sind auch Nebenwirkungen möglicherweise manchmal ein Limit für die Patienten? Gibt es Nebenwirkungen, die sehr behindernd sind?
Ja, das ist definitiv ein Punkt, der zu beachten ist. Und nochmal, das machen sich auch viele Kolleginnen und Kollegen nicht klar, wenn sie jedes beliebige Medikament nehmen und in die Fachinformation schauen, wird dort stehen, bitte nehmen Sie dieses Medikament nicht, wenn Sie auf den Wirkstoff oder einen der Inhaltsstoffe allergisch sind. Bei der allergenen Immuntherapie ist unser Wirkstoff das, worauf der Patient allergisch ist. Das heißt also, wir müssen immer auch natürlich mit allergischen Reaktionen rechnen, die aber in 95% begrenzt sind auf den Ort der Applikation. Das heißt also, eine leichte Rötung, Juckreiz an der Injektionsstelle, vielleicht Juckreiz im Mund bei diesen Allergentabletten. Das ist bei richtiger Dosierung das, was normalerweise auftritt. Bei zu hoher Dosierung kann natürlich auch eine stärkere allergische Reaktion auftreten. Und deswegen muss auch der applizierende Arzt darauf immer vorbereitet sein.
Muss denn die Immuntherapie über die ganze Zeit in der Hand des Facharztes bleiben oder kann auch der Hausarzt übernehmen?
Ich glaube sogar, dass das ein sehr gutes Modell ist, dass der Facharzt in der Anfangsphase der Therapie wo natürlich verständlicherweise solche möglichen Nebenreaktionen, Nebenwirkungen, unerwünschte Wirkungen viel, viel häufiger auftreten als im Verlauf der Therapie, dass also der Facharzt diese etwas schwierigere Anfangsphase übernimmt und dann die Therapie an den Allgemeinmediziner weitergibt. Und wir machen es dann häufig so, dass wir einmal im Jahr oder maximal zweimal im Jahr eine Therapiekontrolle machen, vielleicht dann nochmal die Dosierung etwas verändern oder andere Zusammensetzung des Allergenextraktes optimieren und dadurch dann eigentlich eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit möglich ist. Ja, ich glaube, da haben Sie einen wichtigen Punkt angesprochen und das ist ein Modell, was vielleicht noch zu wenig angewendet wird.
Herr Professor Klimek, was kann man aus ärztlicher Sicht Allergikern raten? Wie sollen sie sich im Alltag verhalten? Ich denke da zum Beispiel ans Lüften, ja, nein, zu welcher Uhrzeit, abends duschen, Haare waschen, bei bestimmtem Wetter drinbleiben oder Pollenflucht betreiben.
Genau. Ja, Pollenflucht ist halt tatsächlich nicht immer möglich und nicht für jeden von uns möglich. Aber einfache Maßnahmen im Alltag sind wirklich sehr sinnvoll. Sie hatten es, glaube ich, schon gesagt, duschen zu bestimmten Tageszeiten. Also es ist ja so, dass man sich einfach bestimmte Erholungszeiten sich und seinem Immunsystem schaffen sollte. Und das könnte die Nacht sein, der Nachtschlaf, wo man dann eben frei von Pollen ist. Und um das zu erreichen, wäre es einfach sinnvoller, beispielsweise abends zu duschen, bevor man ins Schlafzimmer geht, auch die Kleidung nicht mit ins Schlafzimmer zu nehmen und tatsächlich dann auch die Fenster geschlossen halten über Nacht oder entsprechende Pollengitter, nennen die sich da, die dann eben bei geöffnetem Fenster die Pollen recht zuverlässig abhalten, an den Fenstern anzubringen. Ansonsten wissen wir auch, dass in bestimmten Tageszeiten der Pollenflug besonders niedrig ist. Das sind in den Großstädten meistens die frühen Morgenstunden, wo man noch am gefahrlosesten draußen joggen kann und am wenigsten Pollenflug zu erwarten ist. Und ja, solche einfachen Maßnahmen oder Veränderungen der Lebensgewohnheiten, die können tatsächlich schon einiges bewirken und können die Belastung mit Pollen schon deutlich verringern. Auch einfache Dinge wie Spülungen der Nase mit beispielsweise Sohlelösungen oder speziellen Meersalzlösungen, die verringern die Pollenbelastung und verringern somit auch die Entzündung der Schleimhaut. Das sind wirklich einfache, kostengünstige Maßnahmen, die jeder Patient selbst durchführen kann.
Ist denn der Heuschnupfen wirklich eine chronische Krankheit oder kann er auch von alleine wieder weggehen?
Genau. Also zunächst mal ist der Heuschnupfen eine chronische Erkrankung. Und wenn man bei einem Patienten, ich sage jetzt mal mit 18, einen Heuschnupfen feststellt und die immunologischen Veränderungen feststellt, dann wird man diese Veränderungen auch mit 80 noch feststellen, sodass streng genommen die Erkrankung tatsächlich nicht weggeht und es sich um eine chronische Erkrankung handelt. Was aber tatsächlich passieren kann, ist, dass die klinischen Auswirkungen, also die Reaktionen des Patienten auf sein Allergen, sich auch natürlicherweise verändern können, was vor allen Dingen die Reizschwelle angeht. Das heißt also, es kann sein, dass ein Patient im Laufe seines Lebens auch ohne Therapiemaßnahmen eine Reizschwelle erreicht, wo er auf normale Pollenexposition kaum noch allergisch reagiert und dann sagt, ich habe eigentlich keine Beschwerden mehr, mein Heuschnupfen ist wieder weg. Natürlich hat er weiterhin den Heuschnupfen und wenn man ihn einer großen Menge Allergen aussetzen würde, würde auch von diesen Patienten wahrscheinlich jeder wieder Beschwerden bekommen. Diese Situation ist leider eine, die nur bei ungefähr 5 bis vielleicht maximal 8 oder 9% der Patienten auftritt. Wir hatten ja schon im Laufe des Gesprächs darüber gesprochen, dass bei den meisten Patienten sogar leider das Umgekehrte einsetzt, nämlich dass die immer stärker reagieren und stärker allergisch werden.
Herr Professor Klimek, was möchten Sie hausärztlichen Kolleginnen und Kollegen zum Abschluss unseres Gespräches mit auf den Weg geben? Haben Sie ein kleines, kurzes Fazit für uns?
Ja, zunächst einmal darf ich den hausärztlichen Kolleginnen und Kollegen den Rat geben, die Allergien ernst zu nehmen, auch Patienten nach Allergien zu fragen. Und was wir ja selbst auch schon als wichtiges Thema hatten, sich quasi ein Netzwerk aufzubauen, wo sie mit verschiedenen Fachärzten allergologische Themen vertrauensvoll bearbeiten können und Patienten dorthin schicken können. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig und ist ein wichtiges Feld. Bitte bedenken Sie immer, jede allergische Reaktion ist eine Art von Entzündung und wir wissen, dass bei den allermeisten entzündlichen Erkrankungen es im Verlaufe zu Gewebsdestruktion kommt. Ähnlich ist das auch in der Nase, in der Lunge. Das heißt also, die Schleimhaut, das Epithel eines Patienten, der 30 Jahre Allergien hatte, sieht anders aus als bei einem Patienten, der das nicht hatte. Deswegen denken Sie an die Allergien und nehmen Sie sie in Ihr allgemeinmedizinisches Repertoire auf.
Und damit sind wir auch schon am Ende unserer Podcast-Folge angelangt. Herr Professor Klimek, ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, dass Sie unser Gast waren und für die vielen interessanten Informationen.
Auch von meiner Seite ganz herzlichen Dank.
Danke, hat mir auch Spaß gemacht. Dankeschön.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir hoffen, dass Ihnen diese Podcast-Folge gefallen hat und Sie etwas für sich und Ihren Praxisalltag mitnehmen konnten. Abonnieren Sie uns gerne auf Spotify oder auf einer anderen gängigen Podcast-Plattform. Weitere Informationen haben wir für Sie in den Shownotes zusammengestellt. Aktuelle Inhalte zum Thema Heuschnupfen finden Sie außerdem unter www.medicaltribune.de. Das war O-Ton Allgemeinmedizin zum Thema Heuschnupfen in der Hausarztpraxis. Die nächste Folge erscheint in 14 Tagen. Dann geht es um den Run auf die sogenannte Abnehmspritze. Bis dahin alles Gute und bleiben Sie dran!
Das war O-Ton Allgemeinmedizin, der Podcast für alle, die sich für hausärztliche Themen interessieren. Dieser Podcast dient ausschließlich der neutralen Information bzw. Fortbildung und richtet sich primär an Ärztinnen und Ärzte sowie Medizinstudierende.
Ein Produkt der Matrix Group. We care for Media Solutions.